In einem Rechtsstaat ist die Justiz unabhängig, so haben wir es jedenfalls allemal gelernt. Doch wer in Deutschland einen Blick in das Gerichtsverfassungsgesetz wirft, findet dort diese Regelung. Staatsanwälte unterstehen der Aufsicht der Justizminister und müssen deren Weisungen folgen, theoretisch bis hinein in das einzelne Ermittlungsverfahren. Was lange Zeit als rein organisatorisches Detail galt, sorgt heute für Zündstoff. Der Europäische Gerichtshof hat deutschen Staatsanwälten wegen dieser Nähe zur Politik bereits die Befugnis entzogen, eigenständige EU-Haftbefehle auszustellen. Und nun warnt sogar der Deutsche Richterbund, ein solches Durchgriffsrecht der Politik auf die Strafverfolgung könne fatal sein. Was ist vom heutigen System zu halten? Müsste es reformiert werden? Und wenn ja, wie? Darüber spreche ich jetzt mit dem Staatsrechtler und Rechtsanwalt Dr. Ulrich Vosgerau. Guten Tag, Herr Vosgerau.
Schönen guten Tag.
Herr Vosgerau, Deutschland gilt in Europa eben als Sonderfall, weil Justizminister ihren Staatsanwälten gewissermaßen direkte Anweisungen für konkrete Verfahren geben können. Zunächst einmal können Sie erläutern, welche Idee genau hinter diesem Sonderfall steckt. Warum hat man das einst überhaupt so eingerichtet?
Also ursprünglich war es kein deutscher Sonderfall und es entspricht durchaus der kontinentaleuropäischen Tradition, dass man die Staatsanwaltschaft ganz einfach als staatliche Behörde, also als Teil der Exekutive begreift, die insofern auch in der Weisungshierarchie drinsteckt. Dazu muss man sehen, wir stellen uns die Weisungshierarchie spontan sehr autoritär vielleicht vor, das ist sie ja manchmal auch, aber durch die Weisungshierarchie wird ja eben auch eine Rückbindung an die demokratische Legitimation geschaffen, weil ja der Minister, der Justizminister, da der ganz an der Spitze steht, irgendwo demokratisch legitimiert ist, wenn eben auch nicht unmittelbar. Und deswegen war die kontinentaleuropäische und auch deutsche Vorstellung immer tendenziell die, dass es zwar eine richterliche Unabhängigkeit gibt, aber eben keine Unabhängigkeit der Justiz überhaupt. Die Staatsanwälte sind Beamte und sind insofern in einer Weisungshierarchie drin. Allerdings ist dieses System nun unter Druck geraten. Es wird in immer mehr auch europäischen Staaten reformiert. Zuletzt hat man sich gerade in Österreich zum Beispiel entschlossen, die Beaufsichtigung der Staatsanwaltschaften durch den Justizminister durch eine Art Selbstverwaltungssystem zu ersetzen, wo eben besonders hohe Staatsanwälte an der Spitze stehen, die aber nicht unmittelbar vom Ministerium irgendwie angewiesen werden könnten.
Es geht also um diese demokratische Legitimationskette, die ursprünglich da apathisch stand. Nun ist es aber eben so, wie Sie sagen, dass das im restlichen Europa dann mit der Zeit abgelöst wurde. Da muss ja irgendwie erkannt worden sein, dass etwas daran nicht so toll ist.
Ja, dass die demokratische Legitimationskette, die den Justizminister eben auch legitimiert, dass die problematisch sein kann, das hat sich ja insbesondere an Fällen gezeigt, wo die strafrechtlichen Ermittlungen die Politik selbst betroffen haben. Da gab es zum Beispiel vor einiger Zeit, 2010 in Rheinland-Pfalz mal einen Fall, da hatte die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag sich wohl klar rechtswidrig verhalten. Sie hatte nämlich einen Flyer, der für den CDU-Wahlkampf verwendet werden sollte, aus Fraktionsmitteln bezahlt. Das ist sicherlich rechtswidrig, verstößt gegen das Parteiengesetz und das Fraktionsgesetz. Aber ob das auch eine Straftat gewesen sein könnte, das war zunächst mal eine völlig offene Frage. In dieser Situation hat dann der SPD-Justizminister von Rheinland-Pfalz seine Staatsanwälte angewiesen, gegen CDU-Politiker auch wegen Untreue zu ermitteln. Das galt damals als Skandal. Auch wenn man sagen muss, im Ergebnis ist jedenfalls der CDU-Landesvorsitzende Christoph Böhr tatsächlich auch verurteilt worden wegen Untreue. Also solche Fälle, wo die Politik unmittelbar involviert ist, zeigen eben, dass das Weisungsrecht zumindest nicht missbraucht werden dürfte, um eigene politische Interessen umzusetzen. Und in einem weiteren Schritt kann man dann auch noch sehen, es geht keineswegs nur um Fälle, wo ein bestimmter Politiker selber betroffen ist oder seine Partei sich einen Vorteil verspricht davon, dass die konkurrierende Partei verfolgt wird. Es gibt auch Fälle, die in der politischen Diskussion sind, wo es sozusagen manchmal missbräuchlich wirken kann, wenn ein Politiker sich einmischt. 2015 gab es in Deutschland den berühmten Fall, dass das Internetmedium Netzpolitik.org Unterlagen des Bundesamtes für Verfassungsschutz publiziert hatte. Der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das war noch Hans-Georg Maaßen, erstattete eine Anzeige und der Generalbundesanwalt, der dafür zuständig ist, nahm dann Ermittlungen auf wegen Landesverrats. Und bald zeigte sich, dass diese Maßnahmen in der Öffentlichkeit total unpopulär waren. Man hielt das für eine übermäßige Einschränkung der Pressefreiheit. Und in dieser Situation hat dann der damalige Justizminister Heiko Maas den Generalbundesanwalt Harald Range angewiesen, keine weiteren Ermittlungen zu führen, obwohl der Generalbundesanwalt sogar ein externes Fachgutachten von einem Spezialisten eingeholt hatte, dass eben seine Theorie, dass hier ein Staatsgeheimnis betroffen sei, dass es mit dem Landesverrat sein könnte, bestätigt hat. Das war auch wieder eine unmittelbare Einmischung eines Ministers. Allgemein ist es so, dass solche unmittelbaren Einmischungen des Justizministers in staatsanwaltliche Ermittlungen in Einzelfällen unüblich sind. Sie sind natürlich nicht rechtswidrig in Deutschland, aber wenn es mal dazu kommt, dann gilt das allgemein als politischer Skandal und es gilt auch als anrüchig. Jeder Justizminister wird normalerweise sehr zurückhaltend ohnehin damit sein.
Der Deutsche Richterbund nennt das Ganze nun antiquiert und fordert die Abschaffung des Weisungsrechts. Er tut das aber explizit mit Blick auf die Wahl- und Umfrageerfolge der AfD. Man befürchtet eine parteipolitische Instrumentalisierung der Strafverfolgung. Aber eine solche Instrumentalisierung ist doch eigentlich immer zu befürchten, unabhängig davon, wer am Drücker ist. Ist dieses Misstrauen gegenüber allfälligen künftigen neuen Regierungen selbst wieder politisch motiviert?
Ganz genau, das ist hier auffällig, dass also der Vorsitz des Deutschen Richterbundes eine Debatte, die es schon seit Jahren zwar gibt, hier wieder erneut aufgreift mit einer besonderen Zuspitzung, so als sei erst für den Fall, dass es einen AfD-Justizminister gibt, erstmalig mit einer politischen Instrumentalisierung des Weisungsrechts zu richten. Wir haben ja eben gesehen, diese Fälle, die gab es immer schon in Deutschland und sie gingen niemals von der AfD aus, weil die ja noch nie irgendwo in der Regierung war. Wenn es irgendwo in einem Bundesland, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, eines Tages einen AfD-Justizminister geben sollte, dann würden sich dieselben Schwierigkeiten stellen, die sich auch herkömmlich immer schon stellen. Es gibt hier ein natürliches Spannungsverhältnis, denn von Hause aus ist natürlich jeder Staatsanwalt dem Legalitätsprinzip verpflichtet, 152 Absatz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Das heißt, der Staatsanwalt muss wegen Straftaten ermitteln und er muss Straftaten anklagen, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass es sich um Straftaten handelt. Das heißt, dass eine gerichtliche Verurteilung wahrscheinlich erscheint. Dabei hat er sich natürlich nicht an seinem privaten Geschmack zu orientieren, sondern an der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung. Gleichzeitig gilt, dass jeder Staatsanwalt in seiner Beurteilung, was er nun tun will und was nun das Richtige ist, eben nicht frei ist, sondern seinen Vorgesetzten zu gehorchen und zu folgen hat. Das ist ein natürliches Spannungsverhältnis. Und wenn jetzt mal in ganz praktischer Hinsicht ein AfD-Justizminister bestrebt wäre, sagen wir mal in seinem Bundesland, die Verfolgung wegen so umstrittener Straftatbestände wie etwa Volksverhetzung, 130 Strafgesetzbuch oder auch diesem berühmten Verwenden von Kennzeichen, 86a Strafgesetzbuch. Das sind ja beides Sachverhalte, der eine wie der andere, die eben schon gesetzlich zwar verboten sind und die auch für Straftaten erklärt sind durch das Strafgesetzbuch, das eben auf Bundesebene gilt, wo sich aber zugleich ja in der Vergangenheit doch immer wieder gezeigt hat, dass diese Delikte missbraucht werden von Strafverfolgungsbehörden. Zum Beispiel, um weithin grundlose Hausdurchsuchungen anzuordnen. Und wenn also da jetzt ein AfD-Justizminister versuchen würde, seine Staatsanwälte dazu anzuhalten, sagen wir mal bei der Verfolgung speziell solcher politischen Taten, einen zurückhaltenden Kurs einzuschlagen, einen Kurs, der stärker auch die Meinungsfreiheit der Bürger mit einbezieht, einen Kurs, der sozusagen den Grundsatz in dubio pro libertate anwendet, dann entstünde ein Spannungsverhältnis. Die Staatsanwälte müssten nach wie vor sagen, na ja, aber wenn wir glauben, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine Tat zu verfolgen, dann müssten wir eigentlich anklagen, sonst müssten wir ja Unrecht tun. Ich würde jedem AfD-Justizminister, den es künftig mal geben wird, ganz allgemein raten, von einem Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten in besonderen Einzelfällen, also von der Ausübung dieses Weisungsrechts, tunlichst abzusehen und nach Möglichkeit diesen Konflikt nicht erst entstehen zu lassen.
Als Bürger wünscht man sich ja durchaus, dass jeder, der Macht hat, irgendwo auch kontrolliert werden kann. Wenn das Weisungsrecht jetzt völlig wegfallen würde, ist ja die Frage, wer kontrolliert die Staatsanwälte? Wäre das eine Art Beginn von Justizherrschaft?
Ja, diese Sorge, die halte ich für begründet und ich beobachte immer wieder, dass auch gerade in konservativen Kreisen man sich sehr große Hoffnungen macht von einer Unabhängigkeit auch der Staatsanwälte beziehungsweise von einer weitergehenden Unabhängigkeit der Justiz selber, denn die Richter sind natürlich unabhängig in ihren Entscheidungen, aber für die Beförderung von Richtern sind ebenfalls die Justizministerien zuständig. Ich würde hier vor überzogenen Hoffnungen warnen. Wir kennen alle diesen berühmten CBS-Film, der ja auf der ganzen Welt für Furore gesorgt hat, wo dann diese drei Göttinger Staatsanwälte porträtiert werden, die also mit unverhohlenem Sadismus darüber berichten, wie gern sie also politisch verdächtigen, vermeintlichen Straftätern, wie sie denen das Telefon und den Computer wegnehmen und das sei also auch schon die Bestrafung für ihre unbotmäßige Meinungsäußerung. Diese Leute handeln ja erkennbar nicht aufgrund der Weisung eines Justizministers, sondern die sind ganz von selber und intrinsisch motiviert. Es gibt sehr viele Staatsanwälte, die ganz von sich aus bestimmte politische Richtungen viel stärker verfolgen als andere. Und da stellt sich die Frage natürlich, wie man das unter Kontrolle bringen kann. Es gibt andere Länder, in denen auch die Justiz, also auch die Richter, in einem viel höheren Maße unabhängig sind als in Deutschland, weil eben dort auch die Beförderung in die Hände einer Art Selbstverwaltung gelegt wird. Das ist zum Beispiel in Italien ganz durchgehend der Fall und das ist in Israel der Fall, was den obersten Gerichtshof betrifft. Und in beiden Fällen sind die Ergebnisse alles andere als optimal. Also in Italien gibt es eben auch eine Richterschaft, die durchweg sehr, sehr links eingestellt ist und die sich dann natürlich immer wieder selbst rekrutiert, nahestehende Personen für Richterämter dann eben kooptiert. Deswegen werden in Italien seither schon immer konservative und liberale Politiker viel schärfer verfolgt von der Justiz normalerweise als etwa sozialistische Politiker. Und in Israel verhält es sich so, dort gibt es vor allem ein Kooptionsrecht, ein Selbstergänzungsrecht des obersten Gerichtshofes, der also daher sehr stark in der Hand von Anhängern der Arbeiterpartei ist, die ja in Israel von immer weniger Leuten eigentlich faktisch gewählt wird, die sich aber gleichwohl daran gewöhnt hat, dass sie faktisch gar nicht abgewählt werden kann. Denn wenn ein konservativer Regierungschef ist, wie eben Herr Netanyahu schon seit vielen Jahren, dann hat er gleichwohl eine Art Oberregierung über dem Kopf und die wird eben gebildet vom obersten Gerichtshof, der nicht zögert, sich teilweise sehr kleinteilig in das demokratisch legitimierte Regierungshandeln auch einzumischen. Deswegen hat ja Benjamin Netanyahu seit Jahren versucht, durch gesetzliche Reformen diese Allmacht des obersten Gerichtshofes, das wie eine Oberregierung sozusagen über ihm sitzt, ein wenig einzuschränken. Und das hat dann ja wiederum in Israel zu teilweise fast bürgerkriegsartigen Ausschreitungen geführt, weil es eben dann Demonstrationen gab der politischen Linken, die ihre Machtposition, an die sich gewöhnt hatte, sich dieser Machtposition in Gestalt des obersten Gerichtshofes nicht entkleiden lassen wollte. Diese Demonstrationen und diese teilweise fast bürgerkriegsartig anmutenden Verhältnisse in Israel, die endeten dann selbstverständlich erst am 7. Oktober 2023 eben angesichts des Überfalls der Hamas.
Aus Sicht des Staatsrechters, gibt es in Deutschland jetzt unmittelbaren Handlungsbedarf und wie sieht der aus und in welche Richtung müsste es gehen?
Es ist schwer, unmittelbaren Handlungsbedarf zu proklamieren. Bisher funktioniert das System einigermaßen. Das Problem scheinen eher Staatsanwälte und Amtsrichter zu sein, die in zu starkem Maße ihren persönlichen politischen Ansichten freien Lauf lassen. So etwa kann man nur die Hausdurchsuchung bei Norbert Bolz zum Beispiel erklären, aber es ist ja ein Fall von Hunderten. Und regelmäßig ist es so, dass eben auch ein Amtsrichter diese Hausdurchsuchung unterschreiben muss. Das kann ja in aller Regel ein Staatsanwalt nicht eigenmächtig machen. Insofern muss man auch ein wenig gerade rücken, was oft im Internet kursiert, nämlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der angeblich eine Fundamentalkritik am deutschen System mit den eben nicht unabhängigen Staatsanwälten geübt habe. Da ist die Sache wirklich nicht so dramatisch, wie sie im Internet immer dargestellt wird. Hier muss man gewissermaßen die Kirche im Dorf lassen. Der Europäische Gerichtshof hat nur festgestellt, dass wenn ein deutscher Haftbefehl zu einem europäischen Haftbefehl erklärt werden soll, der in ganz Europa unmittelbar vollstreckt werden kann, dann wäre Voraussetzung hierfür, dass dieser deutsche Haftbefehl auch von einem deutschen Amtsrichter unterschrieben worden ist. Nun ist das auch im Allgemeinen ja der Fall, in weit über 90% der Fälle, da normalerweise Haftbefehle eben vom Amtsgericht ausgestellt werden. Und einzig und allein, wenn Gefahr im Verzug besteht, kann ersatzweise auch ein Staatsanwalt einen Haftbefehl unterschreiben. Dieser kann dann aber nicht zu einem europäischen Haftbefehl werden. Nun hat der EuGH aber eben nicht gesagt, dass das ganze deutsche System nicht funktioniert. Aber die allgemeine Tendenz in ganz Europa geht in der Tat dahin, die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften tendenziell zu erhöhen. Und in Österreich hat man jetzt einen Weg gefunden, da hat sich die derzeitige Regierungskoalition ÖVP, SPÖ und Liberal hat sich daraufhin geeinigt in Österreich jetzt, dass dort eine dreiköpfige, aus drei Personen bestehende Bundesanwaltschaft eingerichtet wird, die die oberste Fachaufsicht führen soll über die österreichischen Staatsanwaltschaften, was bisher eben der Justizminister gemacht hat. Also eine Tendenz gibt es in diese Richtung.
Sie hörten Dr. Ulrich Vosgerau zur politischen Aufsicht der Staatsanwaltschaft in Deutschland. Besten Dank für das Gespräch.
Danke auch.